Willkommen beim Podcast des BDA. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres BDA-Podcasts. Mein Name ist Jochen Albrecht und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Dieses Mal geht es erneut um ein Thema des Young BDA. Und mein Gast ist entsprechend wieder Dr. Gerrit Herperz, der dem ein oder anderen Hörer schon bekannt sein dürfte und der im Young BDA als einer unserer Assistentensprecher tätig ist. Das Thema ist ein wichtiges Thema, das bislang aber leider nur relativ wenig Aufmerksamkeit erfährt, obwohl es tatsächlich mit Risiken nicht nur für medizinisches Personal, sondern auch mit Risiken für Patienten verbunden ist. Konkret geht es dabei um die sogenannte arbeitsbedingte Fatigue, die der BDA und hier insbesondere der Young BDA in den kommenden Wochen und Monaten in den Fokus rücken möchte und wozu dann auch eine Öffentlichkeitskampagne geplant ist. Und jetzt müssten wir vielleicht zum Start einmal kurz klären, was denn in diesem Zusammenhang eigentlich arbeitsbedingte Fatigue bedeutet und welche Probleme die denn mit sich bringt. Kannst du da vielleicht ein paar Sätze dazu sagen?
Na klar, also arbeitsbedingte Fatigue umschreibt eigentlich einen Zustand, den jeder Anästhesist, jeder Anästhesistin kennen dürfte. Man ist um 4 Uhr nachts am Tiefpunkt seiner zirkadianen Rhythmik einfach nicht mehr so einsatzbereit wie um 4 Uhr nachmittags. Und das hat verschiedene Auswirkungen, das hat verschiedene Ursachen, was das alles bekräftigen kann. Und dieser Zustand arbeitsbedingte Fatigue ist eigentlich dadurch charakterisiert, dass man eine nachlassende Konzentration hat, nicht mehr so aufmerksam ist, kognitiv eingeschränkt ist, man kann nicht mehr so logisch denken, die Gedanken kommen auch nicht mehr so schnell, man kommuniziert vielleicht auch nicht mehr so sinnvoll und so gut wie sonst, man ist vielleicht auch leicht reizbar und es bringt ein höheres Risiko dafür mit, dass Zwischenfälle entstehen, man hat auch eine höhere Risikobereitschaft und es hat auch Auswirkungen auf uns. Wenn wir uns mal vorstellen, dass wir natürlich, wenn wir müde sind und Fatigue erleiden, dann kann es auch durchaus zu Sekundenschlaf kommen, was gerade auf dem Arbeitsweg nach Hause, und zwar dem Weg von der Arbeit, für uns relevant wird. Und das fasst einmal so ungefähr die arbeitsbedingte Fatigue zusammen.
Kannst du uns denn jetzt vielleicht auch einmal ganz grob skizzieren, was denn da jetzt demnächst alles für Pläne und Ideen anstehen oder was für Meilensteine eventuell mit der kommenden Kampagne dann erreicht werden sollen?
Ja, kann ich auch gerne dazu erzählen. Wir greifen da so einen europäischen Aufruf auf. Das European Board of Anesthesiologists hat da seit 2019 eine Fight-Fatigue-Kampagne am Laufen, wo einmal aufmerksam gemacht werden soll auf das Thema, damit es ins Bewusstsein der Leute rückt. Und es adressiert diesen Aufruf auch ganz klar an die nationalen Organisationen, die sich damit auseinandersetzen. Und da gehört der BDA auch zu. Und da haben wir uns als Young BDA für gemeldet, um uns damit zu beschäftigen. Weil, wie wir alle wissen, wir haben alle viel um die Ohren. Und wir haben uns das jetzt als Fokus fürs nächste Jahr oder die nächsten 2 Jahre gesucht. Was wir vorhaben ist, einmal ganz klar, wir möchten über das Thema informieren. Was ist Fatigue? Damit fangen wir ja heute schon an. Und wie vermeide ich Fatigue? Wie kann ich mich vorbereiten auf den Nachtdienst? Und was sind meine persönlichen Coping-Mechanismen, um sicher für mich und sicher für die Patienten durch einen Nachtdienst zu kommen und Fatigue zu vermeiden? Und dafür wollen wir Podcast-Beiträge machen wie den hier. Wir wollen in der Anästhesie- und Intensivmedizin da vielleicht auch ein, zwei Artikel zu schreiben. Wir haben zusammen mit der jungen Anästhesie von der DGAI und auch noch interessierten Mitstreitenden interprofessionell eine Arbeitsgruppe gebildet, wo wir jetzt gerade eine erste Studie entwerfen für eine Intervention, die sich mit dem Thema auch richtiges Verhalten vor, während und nach der Nachtarbeit beschäftigt. Und das Ganze soll dann auch auf dem Jahreskongress Thema werden, wo wir sehr wahrscheinlich auch ein Fatigue-Panel haben werden, wo wir das dann auch einmal wieder in die Öffentlichkeit bringen. Und gipfeln soll alles eigentlich in einem Positionspapier, was wir dann erstellen möchten, auch interdisziplinär mit allen an der Intensivmedizin beteiligten Professionalitäten, um dort eben einmal auch strukturell darauf einwirken zu können, dass Fatigue als Problem wahrgenommen wird und dass man dagegen vorgehen kann.
Jetzt ist das ja, wie du schon erwähnt hast, ein Problem, was sicher vielen bewusst ist auch. Die Frage wäre jetzt trotzdem, wie bist du denn jetzt oder wie ist der Young BDA vielleicht konkret auf dieses Thema aufmerksam geworden? Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder so?
Ja, also es gab jetzt kein direktes Schlüsselerlebnis für mich. Also was natürlich war, auf der Ausschusssitzung des BDA wurde natürlich auch vom European Board of Anesthesiologists berichtet, wo dieser Aufruf auch vorgetragen wurde. Und nachdem man sich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, kam dann doch das Bewusstsein, ja, mir geht es so, ich merke das. Aber mir ist nicht bewusst, dass ich darauf einwirken kann oder was ich dagegen machen kann, um das besser zu machen. Also beziehungsweise was für Einflussfaktoren es gibt, die ich auch kontrollieren kann. Und das hat es dann zusammen mit dem Kontakt zur jungen Anästhesie, wo auch Kolleginnen bei sind, die sich da schon länger mit auseinandersetzen, die da auch eine Umfrage unter Weiterbildungsassistentinnen, Ärztinnen und Ärzten Weiterbildung gemacht haben, wo dann auch rauskommt, dass gut über 90% oder über 95% von unseren Kolleginnen und Kollegen nie eine Schulung zu dem Thema hatten oder sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Also gibt es da schon eine große Wissenslücke, die man angehen sollte.
Hast du denn auch selbst irgendwann mal erlebt, dass tatsächlich Übermüdung für dich zum Problem geworden ist? Oder hast du bei Kollegen unter Ärzten, unter Pflegekräften oder so irgendwann mal so einen Überlastungszustand gesehen? Und falls ja, wie ist das Ganze dann ausgegangen?
Auf jeden Fall. Also ich von mir kenne es, ich pendel zur Arbeit und habe da auch eine weitere Strecke. Und nach dem dritten Nachtdienst merke ich einen Sekundenschlaf auch. Na, dann fahre ich im Zweifel rechts ran und mache eine Viertelstunde die Augen zu. Das ist, was mich betrifft. Und natürlich gibt es auch, oder kenne ich das auch von mir, dass ich im Nachtdienst, wenn ich an den Patienten gehe, dass es bei mir im Kopf hakt, dass ich die Entscheidung nicht so schnell und so flüssig treffe wie tagsüber. Aber dass ich jetzt eine konkrete Patientengefährdung habe, an die ich mich erinnere, wie ich verursacht habe oder die ich bei Kollegen oder Kolleginnen bemerkt habe, da gibt es jetzt keine direkte, aber es ist mir durchaus bewusst. Und der Vorteil oder ein Coping-Mechanismus ist auch, dass man im Team arbeiten sollte. Und das passiert meistens zum Glück ziemlich gut auch so schon. Und wenn ich bei einer Situation dabei war, dann waren wir ja schon zu zweit und konnten so dann vielleicht auch einen Schaden abwenden.
Du hattest vorhin mal kurz erwähnt, es soll noch eine Studie durchgeführt werden. Was konkret soll denn in der Studie erhoben werden?
Also wir möchten einmal als Intervention gucken oder in den Mitarbeitern von Intensivstationen, also sowohl pflegerischerseits als auch ärztlicherseits, eine Schulung zukommen lassen, wie man sich auf den Nachtdienst vorbereitet, im Nachtdienst verhalten sollte und nach dem Nachtdienst verhalten sollte, um Fatigue vorzubeugen. Das ist unsere Intervention. Wir wollen natürlich erheben, wie ist der Status quo, was machen die Leute davon vielleicht schon intuitiv, und dann wollen wir gucken, wie wirkt sich das auf die Mitarbeitenden aus, sowohl auf die Fatigue als auch auf ihr Wohlbefinden.
Jetzt hatten wir vorhin mal kurz drüber gesprochen, du kennst Fatigue auch selbst oder dieses Phänomen einfach, dass man dann nach dem dritten Nachtdienst einfach so einen Sekundenschlaf mal bemerkt. Kannst du vielleicht sagen, welche Faktoren deiner Meinung nach denn am meisten zu so einer Übermüdungssituation beitragen?
Ja, also am meisten trägt das Schlafdefizit dazu bei, beziehungsweise die Unterbrechung des physiologischen Schlafrhythmus. Wir haben eben diese zirkadiane Rhythmik, wo unser ganzer Körper darauf eingestellt ist, was die Hormonproduktion angeht, und dass wir dann entsprechend auch uns an das Tageslicht angepasst haben und dann schlafen. Und wenn wir das unterbrechen, indem wir beispielsweise im ersten Nachtdienst, den wir haben von einem Block, den ganzen Tag wach sind und dann um 21 Uhr zur Arbeit gehen und bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr durcharbeiten, dann ist das der größte Einflussfaktor auf Fatigue. Ansonsten kommen natürlich noch persönliche Faktoren dazu. Alter ist ein wichtiger Faktor. Je älter ein Mitarbeiter wird oder eine Mitarbeiterin, desto weniger anpassungsfähig ist der oder diejenige dann auch an eben solche Unterbrechungen des Schlafrhythmus oder auch an Situationen in der Nacht, mit denen man plötzlich konfrontiert wird. Dann gibt es noch weitere persönliche Faktoren wie Medikamenteneinfluss, Restalkohol durchaus auch. Aber auch wenn man dann ins Kleinere geht, der Aufenthalt in schlecht beleuchteten Bereichen in der Nacht. Also wenn ich mich die ganze Zeit auf der Intensivstation im Patientenbereich aufhalte, wo ich den Patienten natürlich so gut wie möglich schlafen lassen möchte, ist es da dunkel. Und dann ist das immer so ein Dämmerlicht. Das wirkt sich auch negativ aus. Und was auch noch ganz interessant ist, viele kennen ja den Begriff des Powernaps. Und das ist durchaus auch empfohlen, dass man sich hinlegen sollte, aber nur so für 15 bis 20 Minuten. Wenn ich länger schlafe und nicht einen kompletten Schlafzyklus durchschlafen kann, das sind 90 Minuten, dann hat das auch negative Auswirkungen. Das heißt, in diesem Bereich 30 bis 90 Minuten, wenn ich so lange schlafe und dann wach werde, dann brauche ich auch erstmal 3 Minuten, um mich zu sortieren. Dann bin ich auch kognitiv eingeschränkt. Und das alles sind Teile von Faktoren, die sich auf die Fatigue begünstigen.
Jetzt hatten wir meine letzte Frage fast schon ein bisschen geklärt eigentlich. Strukturell hattest du ja angesprochen, es ist einfach so ein bisschen diese Nachtdienstgeschichte, die den Schlafrhythmus generell durcheinander bringt. Wenn wir das Ganze jetzt mal ausklammern, diesen Teil, also die arbeitszeitrechtlichen Geschichten, Überlastungen, die durch Fachkräftemangel und so zustande kommen, gibt es denn irgendwas, was deiner Meinung nach so quasi direkt schon an der Basis Ärzte, Pflegekräfte, Vorgesetzte, Kliniken direkt tun können, wenn sie merken, dass arbeitsbedingte Übermüdung irgendwo zu einem Problem wird?
Ja, da sprichst du erstmal das Wichtige an. Man muss es merken, dass arbeitsbedingte Übermüdung und Fatigue zu einem Problem wird. Dafür gibt es in anderen Ländern, da ist Großbritannien der Vorreiter, gibt es Fatigue-Risk-Management-Systeme. Die kann man sich so vorstellen wie unsere CIRS-Systeme, also Critical Incident Report-Systeme. Da werden von Mitarbeitenden dann über Meldung solche Zwischenfälle gemeldet und dann kann man natürlich analysieren, was war die Ursache dafür, kann ich dem vorbeugen? Ist es beispielsweise die Dienstplanung? Etwas, was auch bekannt sein dürfte, ist, dass kurze Wechsel, nennt man das immer so umgangssprachlich, ungünstig sind. Das heißt, wenn ich von einem Spätdienst in einen Frühdienst wechsle, das hat ungefähr die gleiche Auswirkung wie der zweite Nachtdienst. Das sollte dann analysiert werden. Man kann also auf die Dienstplanung Rücksicht nehmen. Dann ist es häufig verpönt, wenn man auf der Intensivstation einen Anwesenheitsdienst hat und sagt, ich mache jetzt mal eine Viertelstunde die Augen zu, weil ich habe ja Arbeitszeit. Das sollte durchaus auch einfach mal erlaubt werden. Es ist positiv für den Mitarbeitenden und die Mitarbeitenden, es ist positiv für die Patienten und es sorgt einfach dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen nachts einsatzbereit bleiben. Dafür sollten auch adäquate Pausenräume zur Verfügung stehen. Also sowohl etwas, wo man sich hinlegen kann, als aber auch einen Raum, wo man sich zurückziehen kann, der erleuchtet ist, der nicht im Patientenbereich einsehbar ist, wo ich mich dann hinsetzen kann und auch einer vernünftigen Atmosphäre meine Pause machen kann. Und eine Sache, die man sich überlegen könnte, wir haben diverse Pflichtfortbildungen, die wir machen müssen, zur Strahlenschutz, zum Brandschutz und. Warum macht man denn nicht auch einfach eine Schulung zur Nachtarbeit? Also man muss sie jetzt ja nicht so regelhaft ansetzen wie diese Pflichtfortbildung. Aber es wäre schon mal ein Anfang, das ins Studium bzw. in die Facharztweiterbildung mit aufzunehmen oder aber auch in die Pflegeweiterbildung, also Pflegeausbildung, dass man zu diesem Thema einfach auch mal eine Stunde abhält, damit man diesen Punkt auch schult. Und ein vierter wichtiger Punkt ist noch die Arbeitsentlastung. Das bezieht sich jetzt nicht direkt auf die Intensivstation, weil da hat man wenig Einfluss drauf, weil was passiert, passiert und was kommt, das kommt. Aber wir merken das gerade im OP immer wieder, dass vermeintliches Elektivprogramm in die Nacht oder in den Nachmittag geschoben wird. Und das sorgt dafür, dass der Bereitschaftsdienst, der vor Ort ist, natürlich sehr stark ausgelastet ist und dort keine Erholungsphasen hat. Und wenn ich diese vermeintlichen Elektivpunkte, oder ich sage mal Elektivpunkte, die wir häufig machen im Nachtdienst, dort rausfiltert und da vernünftige Strukturen schafft, wie zum Beispiel einen Nachmeldesaal, der für den nächsten Tag direkt vorbereitet wird, wo dann eben Akutprogramm laufen kann und kein Elektives oder eben die Nachmeldung schon mal gesammelt werden aus der Nacht, dann kann ich dafür sorgen, dass mein Bereitschaftsdienst fit bleibt und dann eben einsatzbereit ist, wenn der Notfall kommt, der auch wirklich operiert werden muss.
Perfekt, dann war das doch jetzt schon ein schöner, kurzer Überblick zum Einstieg in dieses komplexe und auch ziemlich wichtige Thema. Und ich sage auf jeden Fall bis hierhin schon mal vielen Dank für das spannende Gespräch, Gerrit. Und ich hoffe, dass du uns da auf dem Laufenden hältst, wie es weitergeht.
Sehr gerne. Da gibt es bestimmt noch einige, über die wir reden können. Vielen Dank, Jochen.
Teilen Sie gerne unseren Podcast, abonnieren Sie uns oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal beim Podcast des BDA.